Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Eib und Wallwitz. Mein Name ist Johannes Meyer. Heute ist der 26. Juni 2024. Alles dreht sich zurzeit um die Fußball-Europameisterschaft. Ja, und wir wollen heute über Anleihen sprechen, denn die Anleihen bereiten uns doch seit einigen Monaten viel Freude in den Portfolien. Unsere Kairos-Strategie steht year-to-date bei plus 4%. Ja, es gibt also keinen besseren Zeitpunkt, unseren beiden Senior-Portfolio-Managern in diesem Bereich mal etwas auf den Zahn zu fühlen. Zum einen habe ich mir eingeladen Andreas Fitzner. Hallo, lieber Andreas.
Hallo, Johannes. Vielen Dank.
Ja, und zum anderen John Petersen. Hallo, lieber John.
Hallo, Johannes.
Ja, ihr beiden verantwortet ja unsere Kairos Anleihestrategie, seid also die perfekten Ansprechpartner für Themen zum Anleihemarkt. Und deshalb, Andreas, springen wir direkt rein ins aktuelle Marktgeschehen. Was treibt denn die Anleihenmärkte zurzeit? Am Aktienmarkt ist ja nach wie vor das Thema KI alles dominant. Aber wie sieht es denn am Anleihemarkt aus?
Ja, die KI hat auf den Anleihemarkt jetzt keinen allzu großen Einfluss, außer dass natürlich die Stimmung am Kapitalmarkt besser ist und das wahrscheinlich auch dem Anleihenmarkt hilft. Aber es sind für die Anleihen natürlich die großen Themen. Wo geht die Konjunktur hin? Was passiert mit der Inflation? Und eben dann Ableitungen, was macht die Geldpolitik in diesem Jahr? Und da hatten wir in diesem Jahr eben schon einen kleinen Regimewechsel. Das erste Quartal war geprägt von leicht erhöhten Inflationsdaten, einer besseren Konjunkturentwicklung in Europa als zum Ende letzten Jahres befürchtet. Dementsprechend haben wir im ersten Quartal einen Zinsanstieg gesehen, ca. 50 Basispunkte. Und die Risikoprämien sind gleichzeitig aber nochmal deutlich enger gegangen. Unterm Strich bedeutet das, dass wir in diesem Jahr eben auf den Staatsanleihenindizes im Minus sind aktuell. Minus 1% liegt der europäische Staatsanleihenindex year to date. Und auf der Unternehmensanleihenseite eben positiv sind. Investment-Grade-Anleihen ca. plus 1%, High-Yield-Markt plus 2,5%. Seit April hat sich das so ein bisschen gewendet. Zinsen haben sich jetzt stabilisiert, gehen eher wieder runter. Und Risikoprämien haben sich ein wenig ausgeweitet, sind aber immer noch im Jahresverlauf deutlich niedriger als zu Jahresbeginn.
Ja, Thema Risikoprämien. Zum ersten Mal wird ja auch in Europa wieder über Risikoprämien bei Staatsanleihen diskutiert. John, ist das für uns auch ein Thema? Sind Sorgen vor einer Euro-Krise berechtigt oder spielt das am Anleihemarkt eine untergeordnete Rolle?
Ja, das hat uns die letzten Wochen dann doch vielleicht etwas mehr als zunächst erwartet oder hofft beschäftigt. Unserer Ansicht nach ist, also wir haben da eine kleine Ausweitung auch in den Risikoprämien von Unternehmensanleihen gesehen, aber unserer Ansicht nach wird einfach viel zu viel Angst vorweggenommen. Die Unsicherheit wird bis zur Wahl jetzt dieses Wochenende und der zweiten Runde im kommenden Wochenende weiterhin hoch bleiben. Aber Frankreich ist einfach wesentlich solider aufgestellt, als das Länder in der Peripherie waren zu Zeiten der Euro-Krise. Aber im Endeffekt muss man dann schauen, wer an die Macht kommt, beziehungsweise ob vielleicht die Extremparteien dann auch etwas moderater ausfallen, also so wie wir das in Italien die letzten Monate gesehen haben. Die Spread-Ausweitung, die wir aber auf der Unternehmensanleihenseite gesehen haben, die wurden größtenteils durch Flight-to-Quality-Bewegung kompensiert. Also das heißt, dass Investoren risikoreichere Assets verkauft haben und stattdessen Bundesanleihen gekauft haben. Und Bundesanleihen sind die Pricing-Referenz für sehr, sehr viele Anleihen im Unternehmensanleihenbereich, sodass da eigentlich sich an der Rendite wenig getan hat. Aber es gibt dann ein paar Bereiche, zum Beispiel bei den Nachranganleihen, vorzugsweise französische Banken, da hatten wir schon ordentliche Bewegungen gesehen. Und da sind die Renditen dann teilweise wieder von 7-8% auf 9, teilweise 10% ausgeweitet und bieten durchaus wieder interessante Einstiegschancen in einigen Titeln.
Ja, bleiben wir nochmal bei den Staatsanleihen in Europa. Du hast gesagt, Bundesanleihen als sicherer Hafen haben vor allem profitiert. Das heißt, bei den Preisen für französische Anleihen hat sich gar nicht so viel verändert im Umkehrschluss.
Genau. Eben dadurch, dass Frankreich noch etwas solider aufgestellt ist, also sie sind noch AA- geratet, vielleicht wird noch eine Rating-Abstufung erfolgen in den Single-A+, aber das ist immer noch weit höher über Italien. Dementsprechend sind die Risikoprämien von Frankreich gegenüber Bundesanleihen von 20 auf 30 Basispunkte rausgeflogen oder haben sich ausgeweitet, während Italien weiterhin bei 140, 150 Basispunkt Prämie zu Bundesanleihen handelt. Und auch die Bewegung, die wir gesehen haben, war primär auf Frankreich fokussiert, sprich andere Staatsanleihen in der Eurozone haben sich nicht so stark ausgeweitet relativ zu den Bundesanleihen.
Ja, das spielt sicherlich ja eine Rolle, dass die EZB sozusagen als Käufer der letzten Instanz ja immer im Hintergrund bereitsteht. Ein großer Unterschied zur Euro-Krise in den Jahren ab 2010. Da war das ja alles noch nicht so klar, ob es diese Rettungsschirme auch wirklich gibt. Das führt uns ja schon zum zweiten großen Treiber der Anleihemärkte, die Geldpolitik. Andreas, die EZB hat den ersten Zinsschritt nach unten gemacht. Weitere Zinsschritte im Jahresverlauf sind möglich, wenn auch nicht garantiert. Was heißt das für die Anleihemärkte? Ist es jetzt Zeit, die Laufzeiten wieder länger zu fahren, die Duration auszuweiten, oder ist das zu früh?
Es ist auf jeden Fall Zeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es ist natürlich so, dass die Zinssenkungen, die eben jetzt für dieses Jahr erwartet werden, die zwei Zinssenkungen auch in der Zinskurve schon eingepreist sind. Das heißt, ich bekomme eben aktuell für eine kurze Bundesanleihe eben die 3,5%, die auch Leitzins sind, und für längere Bundesanleihen 10 Jahre zum Beispiel nur 2,5%. Das heißt, diese Zinssenkungen, die wir erwarten, die eben jetzt ein bisschen später kommen, als man vielleicht vor 3 Monaten gedacht hat, die sind natürlich eingepreist. Aber grundsätzlich ist es eben schon eine Situation, die insofern ganz positiv ist, weil wir eben wissen, dass die EZB auch stärker agieren könnte, falls zum Beispiel die Wirtschaft sich stärker abschwächt. Das heißt, man weiß, dass die Risikoprämien im Fall einer Rezession eben schnell eingefangen werden könnten über EZB-Politik, weil wir einfach wieder ein Zinsniveau haben, von dem aus man senken kann, weil wir QT hatten eben letzten Jahre, was eben auch eingestellt werden könnte. Das heißt, die EZB hat eben diesen ganzen Werkzeugkasten parat. Wir kennen ihn alle seit 10 Jahren. Und insofern ist eben die Situation von der Geldpolitik, glaube ich, schon sehr unterstützend für den Anleihemarkt insgesamt, aber natürlich vor allem für den Kreditanleihenmarkt, Unternehmensanleihen und High-Yield-Anleihen, weil man eben weiß, dass dieser Backstop da sein wird, falls es wirtschaftlich schwächer läuft. Wenn es wirtschaftlich eben besser laufen sollte als aktuell erhofft, haben wir kein Problem, weil eben dann Risikoprämien auf dem Niveau auch fair sind. Und auf der Zinsseite gehen wir eben eher von der Seitwärtsbewegung aus. Wir denken, irgendwo ist das Niveau aktuell fair. Wir haben positive Realzinsen wieder für risikolose Assets. Das ist natürlich ein Fakt, der Inflation mittelfristig eindämmen sollte. Aber wir sehen eben auch, dass die Inflation jetzt nicht rasant unter 2% abstürzt. Das heißt, in der Erwartung, die wir eben auch haben, dass wir uns Richtung 2% bewegen zum Jahresende, ist das Zinsniveau hier fair gepreist und wird sich eben entsprechend der Makrodaten in den nächsten Quartalen anpassen. Und das ist eben auch unser Ansatz, dass wir auf der Unternehmensanleihe selektiv Risiken aufnehmen, da wo es attraktiv gepreist ist. Und auf der Zinsseite, das heißt die reine Portfolioduration in Highest Quality Assets, Bundesanleihen, Single A, Doppel A, Unternehmensanleihen, wir etwas taktischer agieren wie normalerweise. Das heißt, dass wir eben so eine Seitwärtsrange in den Zinsen eben auch nutzen wollen für das Portfolio. Wenn die Zinsen eben mal steigen, wie im Januar, Februar, März, dann haben wir Duration erhöht. Jetzt haben wir sie wieder reduziert nach dem Rückgang der Zinsen. Das wollen wir weiterhin machen in diesem Jahr, weil wir eben keine große direktionale Bewegung erwarten im Endeffekt. Also die Zinsen 2,5% auf 10 Jahre. Ich würde mal vermuten, am Jahresende liegen wir zwischen 2,2 und 2,7 für 10-jährige Bunds. Und,
ja. Also das heißt, die Geldpolitik verliert am Anleihemarkt zumindest etwas die Dominanz oder den Schrecken. Das ist ja erstmal auch eine positive Nachricht für Investoren. Wenn wir dann auf die zweite große Risikoart am Anleihemarkt schauen, die Kreditrisiken, John. Bisher hat diese dramatische Zinswende der Notenbanken ab 2022 ja wenig Spuren bei Ausfällen von Unternehmen hinterlassen. Wir haben keine großen Probleme am Kapitalmarkt erstmal gesehen. Wie schätzt du jetzt das Kreditrisiko aktuell ein? Also wir sind auf der Zinsseite leicht im Rückwärtsgang vielleicht. Ist das jetzt eher ein Argument, Kreditrisiken aufzubauen? Ist das zu früh? Wie ist da unsere Position?
Es hängt ja wie immer so ein bisschen davon ab. Andreas hat es ja schon eingangs erwähnt, dass sich die Risikoprämien schon ordentlich eingeengt haben dieses Jahr und besonders im High-Yield-Bereich vielleicht nur noch bedingt attraktiv aussehen zu dem, was man historisch gesehen hat oder auch zu dem, was man die letzten 2 Jahre eigentlich an Niveaus kennen. Aber die Gesamtrendite sollte man nicht außer Acht lassen, einfach weil durch die Kreditrisikoprämien dann auf die risikolosen Renditen aufgeschlagen werden, sprich Bundesanleihen in Europa, kriegen wir immer noch Renditen von 3,5 bis 4% im Investment-Grade-Bereich und teilweise 6,5 bis 7% im High-Yield-Bereich. Und das bildet einfach die Grundlage für attraktive Erträge, die wir in Zukunft erwarten können. Und das ist auch der Grund, weswegen wir nach wie vor sehr, sehr große Nachfrage von vielen anderen Investoren in diesem Bereich sehen, dass der Anleihenmarkt dieses Jahr wirklich Rekordzuflüsse gesehen hat, die natürlich dann eben zu dieser Einengung der Risikoprämien geführt haben. mit Blick auf die letzten Monate oder auch auf die zukünftigen Monate, trotz einer wirtschaftlichen Abschwächung hatten wir jetzt keine schwere Rezession in Europa und in den USA gesehen. Dementsprechend bleiben die Ausfallraten oder sind die Ausfallraten so niedrig gewesen und sollten eben in Abwesenheit einer solchen schweren Rezession natürlich auch niedrig bleiben. Aber besonders hervorzuheben ist natürlich, dass viele Unternehmen ihre Hausaufgaben in dieser Zeit gemacht haben. Und da ist natürlich dann noch unsere Aufgabe, diese Unternehmen zu finden über diese Lektion, was wir auch in dem Fonds getan haben, die Unternehmen zu finden, die ihre Verschuldung reduzieren konnten, beziehungsweise auch im High-Yield-Markt sehr relevant ist, die aufkommenden Fälligkeiten in längere Laufzeiten zu rollieren. Natürlich erhöht sich dann die Zinslast für diese Unternehmen, aber gegeben der Tatsache, dass sie sich die letzten Jahre teilweise auch schon sehr lang finanziert haben, ist dieser Einfluss dieser höheren Zinsen aktuell eher marginal und würde sich erst über Jahre über die dann kommenden Fälligkeiten für das Unternehmen widerspiegeln, womit dann viele Unternehmen sehr, sehr gut arbeiten können. Aber für uns heißt das eigentlich nach wie vor, dass die Mischung es einfach macht, dass wir sowohl auf der sicheren Seite im Investment Grade, da durchaus länger, wie Andreas schon gesagt hat, positioniert sind, aber nach wie vor im High-Yield-Bereich vor einem kürzeren Ende und dann selektiv auch mal im Single-B-Bereich, also bei etwas schwächeren Titeln, Positionen aufgenommen haben, einfach weil wir dort erwarten, dass die Unternehmen sich fundamental solider aufstellen werden und dass der Markt dann auch adäquat preisen wird, sprich, dass wir dort eine bessere Performance sehen werden, als es vielleicht vom gesamten Markt zu erwarten wäre.
Was eben aktuell sehr, sehr auffällig ist, ist eben diese Diskrepanz, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass wir eben Zuflüsse im Markt haben, Geldzuflüsse, dass eben Investment-Grade-Unternehmensanleihen und eben Doppel-B-Single-B-Anleihen quasi an historischen Tiefständen. Also die Risikoprämie, die ich dafür bekomme, da zu investieren, sind schon im historischen Vergleich eben sehr, sehr niedrig. Also nur in 10% der Phasen waren sie niedriger, als sie aktuell sind. Während wir im Bereich von wirklich komplizierteren Anleihen, die eben Triple-C-Rating haben, aktuell nur in 10% der Zeiten höhere Spreads hatten. Also diese Differenzierung zwischen Unternehmen, die eben gerade eine Spezialsituation haben, Restrukturierung, Refinanzierungsprobleme, die gibt es natürlich und die werden eben aktuell nicht angefasst. Also da sehen wir schon noch, dass quasi diese Normalisierung nach dem Liquiditätsentzug 22, Normalisierung 23, jetzt ein guter Lauf auch im ersten Quartal, sich eben noch nicht durch den ganzen Markt durchgeschlagen hat. Das ist eigentlich auch unsere Aufgabe, hier wirklich diese Spezialstories zu finden, wo man in diesem Jahr eben noch gutes Geld verdienen kann. Wie gesagt, es sind eben Dreifach-C-Anleihen, wo wir sehr beschränkt unterwegs sind. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Griffholz im Portfolio, die wir aufgenommen haben. Das ist eben eine Story, die sich refinanzieren müssen, die einfach ein bisschen viel Schulden hatten, die jetzt durch die höheren Zinsen eine höhere Zinslast hätten, die aber eben eine Lösung haben, die sie auch transparent kommuniziert haben. Der Markt glaubt es noch nicht so richtig. Wir sind da aber eben überzeugt, dass das eine gute Anleihe ist. 8,5% bekommt man da. Ein anderes Beispiel ist der Immobiliensektor, der eben einfach immer noch im Feuer steht. Immer wieder Meldungen, Gewerbeimmobilien in den USA, Abschreibungen für die Banken. Auch in Europa eben der Büroimmobilienmarkt immer noch sehr schwierig. Und das ist eben auch ein Nischensegment im High-Yield-Markt, das extrem gut performt hat und eben auch noch attraktiv bewertet ist. Also das ist eben das, worauf man gucken muss, dass man wirklich eben den breiten Markt eher vermeidet, High-Yield, weil die Risikoprämien einfach nicht mehr attraktiv sind. Aber es gibt eben wirklich noch spannende Themen, die man, mit denen man in diesem Jahr noch gute Erträge erwarten kann.
Ja, da sind wir ja schon mitten in der Kairos-Strategie jetzt und ihr habt schon einige Einzeltitel jetzt auch genannt, die wir in den Portfolien haben. Vielleicht der Rückblick, man sieht ja, die Strategie wirkt zurzeit sehr, sehr gut. Wir liegen ja, wie vorher schon angekündigt, year-to-date bei 4% im Kairos. Das heißt, das Anleihesegment steuert also auch in den Mischfonds jetzt einen wirklich starken positiven Performance-Beitrag bei, höher als in den vergangenen Jahren. Das zeigt nochmal diese Verschiebung auch zwischen den Asset-Klassen, die ja aus unserer Sicht auch nach vorne fortbestehen wird. Die Anleihen bleiben also für Anleger, für Portfolio-Manager wichtiger als in der Vergangenheit. Ja, jetzt habt ihr schon einige Einzeltitel genannt. Gibt es denn Segmente, wo ihr sagt, da wartet ihr sozusagen auf einen Einstieg, wenn sich Risikoprämien vielleicht etwas erhöht haben, dass das auch für uns dann wieder interessanter wird?
Die gibt es definitiv. Vorzuhin sind natürlich da einfach High-Yield Anleihen, das aber geben der Kompression, die wir auf der Risikoprämienseite gesehen haben, vielleicht dann doch negative Nachrichten aufkommen können und dann sich dementsprechend Risikoprämien wieder ausweiten oder in selektiven Einzelnamen ausweiten, wo wir uns dann eben diese Einzelstory genauer anschauen und gegebenenfalls zu dem Entschluss kommen, dass da ein Mispricing stattfindet, sprich, dass die implizite Ausfallwahrscheinlichkeit, die sich ja auch durch eine Risikoprämie ausdrückt, viel zu hoch ist und wir dementsprechend es für sinnvoll achten, da eine Position aufzubauen. Also Beispiel war zum Beispiel vorhin die Grifols vom Andreas und da auch vielleicht der Grund, warum wir, nehmen wir da lieber eine Anleihe, keine Aktie, einfach gegeben der Situation, dass sich das Unternehmen entschulden muss, das Unternehmen eher dazu geneigt ist, für die Gläubiger, sprich die Anleihe oder Anleiheinvestoren oder Kreditoren zu arbeiten, indem Dividenden zurückgefahren werden oder Investitionen in das Wachstum des Unternehmens, was natürlich für Aktien sehr, sehr wichtig ist, dass das eher eher sekundär für das Unternehmen wird und dann eher primär sämtliche Cashflows dazu genutzt werden, die Verschuldung zu reduzieren und das Unternehmen langfristig auf ein solideres Fundament zu stellen. Und das ist so die große Opportunität, die sich dann auch bei solchen Stories, sei es im Investment Grade oder auch im High-Yield-Markt, bietet. Dass bei Unternehmensanleihen, wo das Unternehmen vielleicht ein bisschen mit dem Rücken an der Wand steht, die Unternehmensanleihen doch sehr, sehr gut performen können, während die Aktienperformance da für dieses Unternehmen sehr stark leidet.
Ja, vielleicht, das ist ja ein grundsätzlich interessanter Punkt auch im Mischfonds-Kontext. In welchen Marktphasen generell ist denn die Anleihe interessanter als die Aktie? Gibt es, kann man da so ganz grob sagen, in welchen zyklischen Phasen das der Fall ist und wo befinden wir uns da jetzt gerade im Zyklus?
Ja, das ist definitiv der Fall, wenn wir wirklich eine wirtschaftliche Abschwächung sehen. Also dass das Unternehmen ja, große Umsatz- und Gewinneinbußen macht und natürlich dann auch die Frage ist, ob die Cashflows dann reichen, dass man sich vorher vielleicht zu stark verschuldet hat, dass da viele Fragezeichen an das Unternehmen dann gestellt werden, dass das Unternehmen dann, wir nennen das einen Restrukturierungszyklus geht, sprich, dass in dieser Phase dann das Unternehmen anfängt, die Verschuldung zu reduzieren und danach dann ja, die Grundlage bildet, in den Wachstumszyklus zu kommen. So die letzten Monate kann man grob sagen, dass wir vielleicht so ein bisschen aus diesem Restrukturierungszyklus rausgekommen sind bei den meisten. Hier und da gibt es noch ein paar Fälle, wo das definitiv zutrifft, aber wir dann doch auch basierend auf den ökonomischen Daten, die wir jetzt aus Europa, den USA sehen, vielleicht dann wieder in so einen Wachstumszyklus kommen, also wo auch sowohl Aktien als auch Anleihen oder Risikoprämien sich weiter einengen können und Unternehmen vielleicht hier und da auch wieder geneigt sind, ein bisschen aggressiver mit Übernahmen voranzuschreiten und vielleicht dann doch die Präferenzen der Anleiheinvestoren etwas nach hinten zu schieben.
Naja, wir kommen ja quasi jetzt aus einer Dekade der Aktionäre. Man sagen, ab 2010 war die ganze Geldpolitik eben sehr, sehr locker. Geld konnte man sich leihen für umsonst, dementsprechend viel M&A. Unternehmen haben eben ihre Bilanzen hochgehebelt, um Eigenkapitalrenditen zu maximieren. Und es ist eben schon so, dass wir jetzt trotz 1,5 Jahren Aktienmarktrallye eben aktuell immer noch an einem Punkt sind, wo Übernahmen zum Beispiel relativ gering ist. Also M&A-Aktivität, wo eben Bilanzen in der Regel hochgehebelt werden, ist immer noch gering. Das heißt, wir sind schon eben an einem Punkt, einfach, was ja auch logisch ist, durch diese Zinswende, ja, Leitzinsen von 0 auf 4%, in den USA über 5%, dass es zwar, wie gesagt, den Unternehmen nicht schlecht geht, Ausfallraten sind niedrig, aber trotzdem das Thema Refinanzierung, Liquidität natürlich Unternehmen schon sehr relevant ist. Das heißt, wir sind schon aktuell noch in einer Phase, wo einfach diese Verschiebung stattgefunden hat von Shareholder Value, Eigenkapitalrendite auf, okay, jetzt lass erstmal gucken, dass wir wirklich auch in 10 Jahren noch am Markt sein können, also eben gläubiger Fokus, wie schaut eben unsere Finanzierung aus? Also es ist eben schon eine Phase, wo es positiv ist. Wir hatten Grifols genannt, ein anderes Beispiel ist eben auch Intrum, ganz tolles Beispiel für eben dieses Equity gegen Schuldnerbevorzugung. Die haben sich über 5 Jahre extrem hochgehebelt, ein profitables Geschäftsmodell, Geld eingesammelt, um eben ihre Assets auszuweiten, Gewinne zu maximieren. Und die sind eben jetzt in der Restrukturierung, müssen eben gucken, dass sie ihre Schulden verlängern. Und das ist eben so ein Beispiel, die Dividenden sind gestrichen seit letztem Jahr und das wird in den nächsten Jahren auch bleiben. Und da gibt es eben diese Einzelstories, wo man eben wirklich weiß, wenn das Geschäftsmodell eigentlich nachhaltig ist, dass die Unternehmen eben jetzt Gläubiger erstmal noch im Fokus haben müssen, weil einfach die Zinsen eben immer noch bei 3,75% sind. Auch wenn die EZB zweimal senkt, sind sie immer noch über 3%. Das heißt, ja, manche Unternehmen müssen eben ihre Schulden reduzieren.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort vom Großen ins Kleine und dann wieder zurück zum Großen. Die Anleihemärkte bleiben interessant für uns, sind für Investoren sogar deutlich bedeutender in der Performance als in den letzten Jahren. Ja, und damit sind wir fast am Ende unseres Podcasts.
Ungefiltert.
Ungefiltert, ja. In unserer Rubrik wollen wir ja auch immer etwas auf die persönlichen Umstände im Portfolio-Management eingehen. Was bietet sich da besser an als die Europameisterschaft? München ist hier mitten im Zentrum der Fanmärsche und wir haben jeden Tag neue Farben, wenn man aus dem Fenster blickt. Wenn man auf unser firmeninternes Tippspiel blickt, dann fällt aber auf, dass unsere Anleihenexperten eher am unteren Rand des Rankings sich zurzeit tummeln. Daher natürlich die Frage, Andreas und dann John, ja, was läuft da schief bei euch, beziehungsweise hat das vielleicht auch strukturelle Gründe, dass Anleiheinvestoren immer etwas skeptischer auf Fußballspiele schauen?
Ist schwierig zu erklären, also es ist auffällig, dass wir auf dem letzten und dem vorletzten Platz liegen. Ich kann aber zu meinem Schutz sagen, ich bin Titelverteidiger beim EM-Tippspiel, vor 4 Jahren habe ich es noch richtig erwischt. Und vielleicht wird sich ja am Ende auch unser fundamentaler Ansatz auszahlen, weil wir interessanterweise beide auf England als Europameister getippt haben, womit wir die Ausnahme in der Firma darstellen und was am Markt eben auch eine konträre Meinung ist.
Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Argument auch für unsere Hörer, bei einem nächsten Podcast nochmal reinzuhören. Wo liegen dann unsere Anleihenexperten im Ranking? Ja, damit binden wir das Thema ab. Ich danke euch für die interessante Unterhaltung und die doch interessanten Einblicke in die Details am Anleihemarkt, aber auch in das grundlegende Funktionieren des Anleihemarktes. Ja, und wer sich dazu noch etwas genauer und detaillierter informieren möchte, dem lege ich sehr unser kommendes Webinar ans Herzen, denn ihr beide sprecht am kommenden Mittwoch, dem 3. Juli um 10 Uhr live und in Farbe über den Anleihemarkt, auch nochmal etwas grundsätzlicher zur Funktion von Anleihen im Portfolio. Also wer hier Interesse hat, gerne auf unserer Webseite unter eibwallwitz.de sich registrieren und ganz unkompliziert einloggen. Ja, und zum Zweiten ein Event, wer uns dann auch live und in Farbe sehen möchte, dem darf ich unsere Investment-Konferenz noch ans Herzen legen. Im Herbst sind wir unterwegs in 4 Städten, München, Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf, haben da ein sehr interessantes Programm zusammengestellt, unter anderem mit einem der großen Tech-Konzerne Google sind wir da unterwegs, haben, glaube ich, interessante Investmentideen dabei und feiern gleichzeitig auch 20 Jahre Eib und Wallwitz. Ja, und ich würde mich natürlich sehr freuen, den ein oder anderen live dann vor Ort zu sehen. Alles Gute Ihnen.
Vielen Dank, auf Wiederhören.
Vielen Dank, tschüss.